Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge rede ich mit Jasmin Scherer über das, was passiert, wenn jemand gestorben ist. Über das, was passiert mit der verstorbenen Person, aber vor allem über das, was passiert für die, die zurückbleiben. Auf sie wartet nämlich in der ersten Zeit nach dem Tod von ihrem Nächsten ganz viel, was erledigt werden sollte. Und für das sind ein paar Entscheidungen nötig. Etwas, was für die Hinterbliebenen nicht immer ganz einfach ist.
Die haben mit der Trauer vom Verlust schon sehr viel zu tragen. Und dann noch müssen entscheiden, was passiert, ist für die meisten viel zu viel.
Jasmin Scherer erzählt in diesem Podcast, wie sie Betroffene begleitet auf dem Bestattungsamt in einer Zürcher Gemeinde, wo sie arbeitet. Sie redet über ihre Aufgabe und auch darüber, wo in dieser Aufgabe die Grenzen liegen. Jasmin redet aber auch sehr offen über ihre eigenen Erlebnisse mit Sterben und Tod, über Menschen, die sie verloren hat und über ihren Umgang damit. Aufgenommen haben wir das Gespräch auf einem schönen Friedhof, wo an der Jasmin ihre Schwiegervater vor nicht allzu langer Zeit begraben worden ist und wo auch meine Grosseltern liegen. Es ist ein lauschiger Platz. Da zwitschern Vögel ohne Unterbruch. Vielleicht glauben sie, da werde ich ihnen besonders aufmerksam von unter der Erdoberfläche zugelassen. Ein paar Besucher laufen zwischen den Grabflächen durch. Eine kleine Familie steuert auf eins der Gräber zu und scheint sich ein bisschen zu wundern darüber, dass da zwei auf einem Bänkli hocken mit Teetassen und Mikrofon. Es ist eine freundliche Neugier. Der Friedhof liegt zentral im Dorf, was mir gut gefällt, und er ist nicht sehr gross. Darum fahren auch immer wieder Autos vorbei, und weil der Flughafen Zürich auch nicht weit ist, hört man hin und wieder, wie ein Flug in Richtung Süden braust. Das Leben macht auch vor dem Friedhofstor nicht Halt.
Hallo Jasmin.
Hallo Elena.
Schön, dass du zu mir das letzte Stündchen kommst.
Ja, danke, dass ich bei dir sein darf, so spontan.
Das hat wirklich ganz spontan ist das entstanden, gell?
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass das auch klappt. Möchtest du dich schnell selber vorstellen?
Ja, also ich bin Familienmami. Ich habe zwei Kinder. Eine 5-jährige Tochter und einen 2-jährigen Sohn. Und ja, wir leben miteinander schön in einem Häuschen mit Garten und geniessen unser Leben. Genau.
Das ist eine schöne Zusammenfassung. Das ist super. Das klingt gut. Und wie alt bist du?
Ich bin 35. Mhm. Ja, auch schon. Habe ich vorher schon festgestellt.
Ja, genau. Gell? Wir haben gerade im Vorgespräch schon gemerkt, wie schnell das auch bei uns die Zeit vergeht.
Genau.
Wie und wo begegnet dir Sterben und Tod im Alltag, Jasmin?
Ich arbeite auf einer Zürcher Gemeinde im Oberland im Bereich der Gesellschaft. Und bei uns ist dort ein Bestattungsamt angesiedelt. Das heisst, die Angehörigen kommen zu mir, zum Besprechen, was mit ihren verstorbenen Angehörigen soll für die letzte Ruhe passieren soll. Und wie das weitergehen soll, ja. Und ich bespreche das mit ihnen. Werden die Leute beigesetzt auf dem Friedhof oder nehmen sie es mit heim, werden sie kremiert, gibt es eine Erdbestattung. Und somit habe ich eigentlich im Alltag viel mit dem Sterben oder beziehungsweise dann vor allem halt eigentlich mehr mit dem Tod zu tun. Ja. Mhm. Genau.
Das ist ja noch nicht ewig, oder, dass du dort arbeitest?
Nein, das ist jetzt gut ein halbes Jahr.
Mhm. Genau. Und ist das für dich ein grosser Schritt gewesen? Also ist das für dich jetzt ungewohnt, so mit dem Tod konfrontiert zu sein?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit dem Thema gross geworden. Also es klingt jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich bin schon in jungen Jahren in Berührung gekommen mit dem Tod. Mhm. Sehr früh. Und auch bei uns in der Familie ist das nie ein Tabuthema gewesen. Man hat immer über den Tod geredet, man hat offen darüber geredet. Mhm. Ich habe auch sehr früh gewusst von meinen Grosseltern, wie das sie mal werden bestattet werden. Und ja, von dem her ist das für mich überhaupt kein Tabuthema, über das Thema zu reden. Und ich verschicke mich eigentlich eher, wie tabu das es noch ist.
Ja.
Oder wie wenig das Leute über das Thema reden. Also ja. Klar ist es kein schönes Thema. Und klar ist es, redet man lieber über das Leben und über das Hier und Jetzt. Und trotzdem gehört es halt dazu. Weil eben, wenn es dann so weit ist, das merke ich jetzt auch im Zusammenhang mit meinem Beruf. Die Angehörigen sind teilweise komplett überfordert, weil sie gar nicht wüssten, was die Leute, die gestorben sind, haben wollen.
Ja.
Weil man einfach nie darüber geredet hat. Und dann entscheiden die, ja klar, meistens natürlich schon, zum Besten dann von ihnen.
Ja.
Aber es ist gleich, man merkt dann so, ja, haben es echt die jetzt nicht mehr da sind, auch so wollen? Oder ist es echt etwas anderes gewesen, oder?
Ja, und vielleicht auch nur schon, oder es überhaupt müssen so viel entscheiden.
Völlig.
Ist ja vielleicht in so einer Situation auch nicht nur angenehm.
Genau. Oder? Ja, und ich sage, wenn man in diese Situation kommt, dann merkt man halt auch, wie gross die Bürde ist. Zum dann müssen entscheiden.
Ja. Oder hast du denn auch schon mal so eine Situation gehabt? Oder ist, weil bei euch in der Familie so viel geredet worden ist bis jetzt, jeder Todesfall quasi, wie schon vor und voraus alles abgehökelt war?
Also im direkten Verwandtschaftsgrad war es eigentlich noch nie eine Bürde. Weil eben meine Grosseltern, die gestorben sind, dort haben wir gewusst, die wollen kremiert werden, die gehen in eine Urne, in ein Reihengrab. Das war eigentlich von Anfang an klar. Es ist nachher dann mehr eigentlich zum Tragen gekommen, als mein Schwiegervater plötzlich gestorben ist.
Unerwartet plötzlich gestorben ist.
Wo ich dann einfach gemerkt habe, also was ich auch überhaupt nicht als Kritik meine, aber wo man einfach gemerkt hat, man hat nie darüber geredet. Wieso auch? Es ist ja noch so weit weg.
Okay.
Und wo ich dann gemerkt habe, so, wow, okay. Jetzt müssen wir handeln, weil es hat niemand gewusst, man hat dann das miteinander besprechen und wie es halt so plötzlich kam, ist man halt vielleicht auch mehr mit der Situation überfordert gewesen, oder? Weder wenn man sich vielleicht auf den Tod vorbereiten kann, oder?
Ja.
Und ja, dort haben wir dann halt irgendwann, habe ich dann müssen sagen, jetzt müssen wir entscheiden und überlegen,
oder? Und du bist wie, dass du den Umgang schon wirklich geübt hast, vielleicht jetzt auch in dieser Konstellation dann die gewesen, wo das wie können, auch einfach sagen, hey, jetzt müssen wir glaube einfach etwas entscheiden.
Ja, oder? Vielleicht kann man es ein bisschen so sagen. Ja, also ich muss dann halt in so Situationen für mich selber aufpassen, dass ich wie nicht zu forsch werde, oder? Weil es ist natürlich, ich meine, es sind alle traurig, aber es ist jeden auf eine andere Art traurig. Und ja, ich halt eben durch das, dass ich halt immer offen über das Thema geredet habe, rede ich halt dann auch sehr offen drüber und sage, hey, die Person ist jetzt tot, jetzt müssen wir entscheiden und jetzt müssen wir einfach handeln. Wir können jetzt nicht warten. Und ja, ich musste dann schon mal aufpassen, dass es nicht falsch aufgenommen wird.
Ja.
Oder? Ja.
Darf ich fragen, wie ist er denn gestorben? Also, wie muss man sich das vorstellen, die plötzliche Situation? Ist es super gut gegangen, kurz vorher?
Ja. Wir sind eine Woche vorher noch in einer Gartenwirtschaft gesessen und einen Hochzeitstag gefeiert von ihm und seiner Frau.
Ja.
Und ja, eine Woche darauf ist das Telefon gekommen, mitten in der Nacht. Er hatte einen schweren Herzinfarkt gehabt.
Ist es, ja.
Und ja, er ist nachher schlussendlich eigentlich an einem Hirntod gestorben.
Ja.
Was wir im Nachhinein sagen müssen, ist gut, weil es, ja, genau. Aber ja, es ist ihm nie schlecht gegangen. Also ich habe ihn nie gehört irgendwie sagen, es tut ihm etwas weh. Oder ich habe ihn auch nicht krank gekannt. Also ich habe ihn, glaube ich, in den ganzen Jahren, wo ich ihn gekannt habe, auch nie irgendwie verkältet erlebt. Ja. Oder mit Grippe oder irgendwie so etwas. Also es ist wirklich aus dem Nichts gekommen.
Ja, das ist einfach erschreckend.
Genau.
Oder sogar, wenn man jetzt im Voraus schon mal sich Gedanken gemacht hätte.
Ja, absolut.
Wäre das einfach ein Schock.
Oder? Es ist ein Schock, genau.
Und dann sind ihr quasi da gestanden, also vor allem durch seine Frau, und hat eigentlich gar nicht so recht gewusst, was er will wollen.
Ja, richtig. Also es ist dann relativ, also was klar war, ist eigentlich schon, dass es nicht wird, also dass er kremiert wird, ist relativ schnell einmal klar gewesen. Das Gute war noch eigentlich mehr in der Situation von seinem Hirntod. Er hat, es ist, das klingt ein bisschen makaber, aber es war wirklich so gewesen, Er hat eine Woche vorher noch die Patientenverfügung unterschrieben.
Eine Woche
vorher? Eine Woche vorher.
Wahnsinn.
Okay. Ja, genau. Dort haben wir immerhin gewusst, was er wollte. Mhm. Und es war dann sehr schnell klar, eigentlich, dass er kremiert werden will. Was mehr der Fall war, ist dann mehr eben so die Situation, wo tun wir ihn beerdigen? Was hätte er echt wollen? Weil ja. Sie haben vor ein paar Jahren gezügelt und es war dann nicht klar, ja, setzen wir, also tun wir ihn dort beerdigen, wo er eigentlich gewohnt hat. Oder dort, wo er eigentlich über Jahrzehnte hinweg gelebt hat.
Ja.
Und man hat dann auch nicht so genau gewusst, ja, was machen wir mit der Trauerfeier? Mhm. Machen wir die gross? Machen wir die nur im Familienkreis? Und da hat man halt dann schon gemerkt, oder? Dort sind halt dann auch die Meinungen der Angehörigen auseinandergegangen. Beziehungsweise es hat dann auch niemand die Kraft gehabt, um wirklich können standhaft entscheiden. Mhm. Also wenn man es so kann sagen, weil halt alle in Trauer sind, was ja logisch ist. Völlig und man ist dann immer wieder so ein geschwankt, oder? So ein vom einen Extrem ins andere, was ich völlig verstehe. Und irgendwann hat man halt gleich müssen zu einem Ende kommen. Um können sagen, doch, man macht das jetzt so. Und ja, man hat sich dann schlussendlich entschieden, dass man gleich ein grösseres Trauerfest, eben wie er halt auch noch nicht so alt war, oder, dass seine Freunde und so können abschieden
konnten. Wie alt ist er denn gewesen?
Er ist kurz vor der Pension gestanden. Ja. Also 64.
Ja.
Ja. Genau. Also wirklich eigentlich aus dem Leben gerissen, ja. Wenn man es so will. Ja. Ja. Genau.
Und der Lebensabend betrogen noch quasi.
Genau, sozusagen.
Das ist jetzt ganz negativ.
Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Genau.
Und entsprechend viele Menschen hat es noch gegeben in seinem Alltag, die vielleicht auch Gelegenheit gebraucht haben, zum Abschied zu nehmen.
Das ist so, ja. Ja. Ja, das ist so. Also man hat sich dann eben dafür entschieden, dass man, wie man das kennt, eine Beerdigung durchführt mit dem Gottesdienst. Wir haben dort auch, dort muss ich auch sagen, wir haben dort einen ganz lässigen Pfarrer verwünscht. Das ist ganz lässig. Also ich muss wirklich, es klingt jetzt lustig zusammen mit der Beerdigung, aber es ist wirklich ein,
ja, nein,
ein lässiger Gottesdienst.
Ja.
Er hat zu meinem Schwiegervater gepasst und ich glaube, das ist am Schluss dann für alle Angehörigen das Richtige gewesen. Aber eben, ja. Was mich in diesem Zusammenhang wirklich einfach, ja, mehr oder weniger verschreckt, das ist wirklich so die Tatsache von, es gibt wirklich, also das ist eben, das ist gegenüber niemandem jetzt böse gemeint, aber es gibt wirklich Familien oder Leute, die nicht über das Thema reden.
Mhm. Und in dir hat das eher erstaunt?
Ja, mich hat das wirklich erstaunt, weil ich halt eine offene Person bin dadurch. Oder eben halt, weil ich vielleicht mit dem Thema so nah aufgewachsen bin,
ja.
Oder?
Ja. Ja. Was war denn das einschneidendste Erlebnis für dich bis jetzt gewesen, mit dem Sterben und dem Tod?
Das einschneidendste Erlebnis? Das ist noch schwierig, ich habe schon so viel erlebt. Aber ich glaube wirklich, das einschneidendste Erlebnis war, wo 2014 eine gute Freundin von mir aus dem Nichts gerissen worden ist. Mhm. Und wo ich dann halt auch gemerkt habe, sie war noch sehr jung.
Ja.
So alt wie ich jetzt, ein bisschen älter.
Ja.
Ja, wo man dann wirklich gemerkt hat, das kann auch so früh vorbei sein. Mhm. Ja.
Ja, hat sie eine Krankheit gehabt?
Ja, sie war krank gewesen.
Ja.
Also, sie hat Diagnosen bekommen und 3 Monate später war sie leider nicht mehr da gewesen.
Ja.
Man konnte nichts mehr machen für sie.
Ja.
Sie hat 2 Kinder hinterlassen, einen Mann.
Mhm.
Und ja, dort hat man schon auch gemerkt, das ist mir eingefahren.
Ja.
Und trotzdem, ja, ich hatte Leute um mich herum, die ich darüber reden konnte. Also vor allem meine Eltern, die halt immer offen mit mir über das Thema geredet haben. Ja. Und die mir auch in dieser Situation wieder geholfen haben. Und
du auch nicht hast müssen Hemmungen haben, in dem Moment wirklich mit dem Thema zu kommen.
Völlig, ja. Völlig, ja. Ja.
Über das würde ich gerne jetzt doch noch ein bisschen mehr wissen. Wie muss man sich das vorstellen, einen offenen Umgang in der Familie? Also wenn du sagst, man hat schon immer einfach ganz offen über das geredet. Einfach immer, wenn sich eine Gelegenheit geboten hat, oder?
Ja, man hat es halt, also halt vor allem auch dann, wenn jemand gestorben ist. Also, es hat, glaube ich, damit angefangen, ich, damals, als ich in die Schule gekommen bin, in der ersten Klasse hatte ich einen Schulkollegen gehabt, wir sind eingeschult worden, und der Bub, der ist ab der Herbstferien nicht mehr in die Schule gekommen.
Ja.
Und dann hat es irgendwann geheißen, er sei krank.
Ja.
Er hat einen Hirntumor und begleitet von anfangender Leukämie. Und ja, als Kind kann man ja mit dem noch nicht viel anfangen. Was heisst jetzt das, ja, oder? Und ja, meine Mami hat mir dann halt, und auch, also auch meine Lehrerinnen damals, das mag ich mich noch gut erinnern, man hat auch wieder Klasse offen darüber geredet.
Ja.
Und auch meine Mami hat mir damals sehr früh erklärt, schau Jasmin, es kann sein, dass der Bub nicht mehr zurückkommt. Der, ja, ist sehr schwer krank. Es kann sein, dass der wird sterben.
Ja.
Und ich meine, als Kind, ja, was heisst sterben? Mhm. Also, das kann man noch nicht, ja, so fassen, wenn man 8 ist.
Ja, man sitzt auch nicht an und genau, denkt dann länger darüber nach, wahrscheinlich.
Genau, oder? Genau, mhm, richtig. Ich weiss einfach noch, es ist damals wirklich so weit gekommen, dass irgendwann geheissen hat, der Bub, der wird nicht mehr zurückkehren, man kann nichts mehr für ihn machen, man tut ihn noch palliativ behandeln.
Mhm.
Und sein letzter Wunsch, das weiss ich noch sehr genau, war eigentlich, dass er mit dem Helikopter hätte heimgeflogen werden
durfte.
Mhm. Und die Idee war, dass der Helikopter bei uns auf dem Schulhausplatz kreisen kann und wir in dem Sinn so Abschied nehmen von dem Bub. Also das kann ich mich noch so gut erinnern.
Mhm.
Man hat dann auch mal gesagt, man lässt nachher, wenn der Helikopter weg ist, noch Luftballon steigen. Ja. Und leider hat an dem besagten Tag, wo der Bub heimkehren durfte, hat das Wetter überhaupt nicht mitgemacht. Das war ein wüster Tag, oh, es hat gewittert, es hat geregnet und der Helikopter konnte nicht fliegen.
Oh nein.
Und
das war nicht möglich gewesen.
Das war nicht möglich gewesen, weil man hat gewusst, er wird nicht mehr lange haben und er wollte daheim sterben. Beziehungsweise die Eltern haben das selbst nicht damals so wollen,
ja,
dass er daheim sterben kann. Und man hat ihn dann mit dem Krankenauto heimgefahren und es ist, glaube ich, nachher wirklich keine 24 Stunden mehr gegangen und der Bub,
ja,
ist gegangen. Und ich weiss noch, für mich ist eigentlich nicht mal, nicht, das ist ein Erlebnis für mich damals, ist nicht mal gewesen, dass der Bub gestorben ist, sondern dass ihm sein letzter Wunsch nicht können, ja, erfüllt werden.
Ja.
Und das hängt mir auch heute noch, mhm, nach. Das ist so etwas, ich denke so, wow, was wäre gewesen, wenn man ihn einen, mhm, Tag früher hätte können machen, ja, oder so. Also ich weiss auch nicht, wie das Wetter war, ich keine Ahnung, ob das dann, ja, ja, gegangen wäre, aber einfach so.
Das Gefühl, genau. Es hängt, genau, an einem kleinen Detail eigentlich weg.
Genau, ja, genau.
Ja, also ich merke jetzt auch, das, genau, ist jetzt etwas, was ich extrem bewegend finde.
Ja, das, ja, ja. Und eben, der Bub ist dann gestorben und ich weiss noch, meine Mami hat mit mir und auch mein Papi hat dort mit mir den ganzen Fall eigentlich aufgearbeitet. Ja. Also man hat mir dann wirklich erklärt, schau, der Bub, der wird jetzt verbrannt. Ich meine, mit Kremation kannst du das Kind noch nicht viel anfangen. Da hat man wirklich gesagt, schau, ja, der Bub wird verbrannt. Ja. Der Körper ist nachher nicht mehr da, wird in die Erde gesetzt. Ich weiss noch, meine Mami ist ja nachher auch viel mit mir auf dem Friedhof, wenn ich das wähle. Also,
ja,
ist noch lustig. Heutzutage setze ich nicht mehr so viel auf den Friedhof. Aber dazu, ich mag mich noch erinnern, ich war so oft an dem Grab gewesen,
ja,
von dem Bub. Es hat auch heute noch, ich muss wirklich lachen, es hat heute noch ein Rosenstöckchen von mir drauf, das ich vor fast 20 Jahren auf den, oh, Friedhof, Wahnsinn, gesetzt habe.
Ja.
Das wächst immer noch dort. Ja, und man hat auch dazu mal eben, man hat kein Tabu daraus gemacht, was passiert, ja, oder was, ja, kann passieren. Und, ja, ich glaube, das ist schon etwas, was dich, oder wo jetzt mich zumindest prägt hat, wo, mhm, wo mir auch die Offenheit gibt, um über das zu reden, weil, mhm, ich halt wirklich, ja, mit dem gross geworden bin. Ja. Man hat nicht gesagt, ja, weißt, mhm, der ist jetzt einfach nicht mehr du da und ist in die Ferien gefahren, genau, und man hat es verschönert, sondern man, ja, hat eigentlich die Tatsache, mhm, auf den Tisch gelegt.
Mhm. Entsprechend hast du das auch wie nicht so vorgelebt bekommen, wie ganz viele, genau, von uns. Eben, dass man quasi das Beschönigen, genau, und irgendwelche interessante Euphemismen findet fürs Sterben,
genau,
und möglichst nicht mehr darüber schwätzt, sobald, ja, es dann quasi, ja, einfach vorbei ist.
Ja. Nein, vorbei, eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Also, und da bin ich auch froh drum. Und das, ja, gebe ich auch meinen Kindern so weiter. Also eben, wenn man jetzt wieder, wo mein Schwiegervater gestorben ist, also meine Tochter ist, das ist jetzt 2 Jahre her, oder? Und ja, es ist schon darum gegangen. Ja, wie sagen wir ihr das?
Ja, und dort war sie wie alt?
Sie war damals mal 3-jährig.
Ja.
Und ja, irgendwo hat sie also realisiert, dass der Opa nicht mehr rum ist.
Mhm.
Auf der anderen Seite, eben, mit 3.
Was heisst nicht mehr,
was heisst, ja, nicht mehr rum?
Das definitiv,
genau,
am Sterben,
genau,
versteht man einfach mit 3
richtig,
noch
das
nicht.
Das versteht man nicht, oder?
Ja.
Und ja, ich meine, schon damals mal, eben, er war ja noch ein paar Tage im Spital gewesen. Ich habe mir damals schon überlegt, mit meinem Mann zusammen, nehmen wir sie noch mit ans Bett.
Ja.
Und wir haben damals auch mit den Leuten vom Spital darüber geredet. Und sie haben gesagt, schauen Sie, Sie müssen selber wissen. es gibt Kinder, die das gut verkraften und es gibt Kinder, die nachher mega Mühe haben. Und als ich ihn dann gesehen habe, habe ich mir gesagt, ich glaube, das lassen wir sein.
Ja.
Aber als es nachher so weit war und er gestorben ist, habe ich von Anfang an gesagt, schau, der Opa kommt nicht mehr zurück. Mhm. Der Opa ist nicht mehr unter uns. Mhm. Und dann ist er schon, ja, Mami, wo ist er hingegangen? Mami, aber weißt du, der ist doch jetzt nur in die Ferien. Und der kommt, nein, er kommt nicht mehr retour. Er ist gestorben, er ist tot. Aber du kannst jederzeit mit dem Opa reden. Mhm. Er hört dir immer noch zu. Und das ist eben das, was mir mit auf den Weg gegeben worden ist. Mhm. Und ich ihnen wie haben müssen sagen, schau, der Opi, der geht jetzt da in die Erde runter. Sein Körper, ja. Aber sein Geist oder seine Seele, wie man das immer benennen will, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der ist noch da. Und wenn du ihm etwas sagen willst, kannst du mit ihm reden. Mhm. Und es hat dann so ein Erlebnis gegeben, wo wir ins Dorf gelaufen sind, gehen posten. Und dann schaue ich meine Tochter so an und sage so, Mami, jetzt muss ich dem Opi etwas sagen. Und ich so, ja, dann mach du das. Und dann ist sie auf dem Trottoir angestanden und hat in den Himmel hochgeschaut und hat gerufen, hoi Opi, weisst du Opi, jetzt gehe ich gehen posten und ich bin unglücklich. Und ich bin da gestanden und denke so, wow, okay, gut. Einen Moment so richtig überfordert. Aber auf der anderen Seite auch glücklich, weil ich wie so gefunden habe, hey, ich habe ihr das Richtige auf den Weg gegeben. Und ich habe immer gesagt, ich erzähle ihr, eben, wie ich jetzt schon gesagt habe vorher, meine Mami hat mir nie erzählt, die Leute gehen in die Ferien, weil irgendwann kommt die Frage, wann kommt sie zurück.
Ja.
Es ist einfach so.
Ja.
Genau.
Ja, ja, es ist dann irgendwie einfach auch nicht, ja, es ist nicht fertig mit dem.
Richtig.
Oder? Ja.
Genau. Mhm. Ja.
Du hast vorher noch erwähnt, dass es schon ganz viele Erlebnisse gegeben hat in deinem Leben mit dem Sterben. Und wir haben jetzt von drei schon gehört. Gibt es noch mehr? Magst du chronologisch
vorgehen? Ui, chronologisch? Also, ja,
probier's. Nur wenn es dir hilft. Das ist mehr so nicht.
Ja,
kannst auch.
Ja, also,
aus dem Bauch raus.
Völlig. Ich probiere es mal, ob ich das noch chronologisch zustande bringe. Ja, eben das erste Erlebnis war wirklich mein Schulkollege. In den Jugendjahren nachher ist dann mein Grossvater gekommen. Ihn habe ich aber eigentlich nicht wirklich gekannt.
Okay.
Dort habe ich mehr. Ich weiss noch genau, wo die Nachricht gekommen ist. Für meine Mami war auch das ein Schock gewesen, aber er ist plötzlich gestorben.
Ja.
Zwar schon in einem, ja, ich sage jetzt mal, in einem gesetzteren Alter, aber halt auch
überraschend
eher. Ich habe ihn nicht so gut gekannt, aber dort weiss ich noch genau, was ich gemacht habe, als die Nachricht gekommen ist. Ich habe angefangen, eine Abwaschmaschine ausräumen und einräumen. Jetzt muss ich lachen, aber es war so eine Handlung, die ich heute noch weiss. Ja, nachher sind dann eigentlich ja, meine engen Grosseltern gekommen, meine Oma, mein Opa, zuerst mein Opa. Und dort dann ist das ist so ein Erlebnis gewesen. Eben mit meinem Opa und meiner Oma haben wir immer sehr offen über das Thema Sterben geredet.
Ja.
Weil
also das heisst eigentlich deine... Ah, oh nein.
Mein Vater, das waren die Eltern von meinem Vater.
Hat das so mitbekommen?
Ja, okay. Ja. Mhm. Und wir haben mit ihnen früh darüber geredet eigentlich. Also eben, ich habe früh gewusst, dass meine Grosseltern, also meine Oma und mein Opa wollen, wenn sie mal nicht mehr da sind. Und ja, mein Opa war immer ein Quickfideler gewesen. Und 2010 ist dann dort dann auch auf einmal das Telefon gekommen. Er hatte ein Schlägli.
Ja.
Er ist dann ins Spital gekommen und ist dann am Anfang hat wirklich geheissen, er wird, ja, wenn es gut geht, noch 72 Stunden haben. Wir sind dann als 5 Enkelkind Abschied nehmen am Bett.
Ja.
Und irgendwie, weiss ich noch, ich bin da im Bett gestanden und ich konnte nicht loslassen. Ich habe wie gemerkt, der geht noch nicht. Das kann nicht sein. Und er ist nachher nochmal aufgebäumt, sagen wir es so, und hat aber irgendwie mega weit retour in seiner Jugend gelebt. Er hat dann nochmal eine Woche gehabt. Und es war noch spannend für mich. Mein jetziger Mann, wir waren damals mal ganz frisch zusammen. Und er ist für 3 Wochen in die Ferien geflogen. Und als er heimgekommen ist, sind wir miteinander ins Spitalbett gehen, Tschüss sagen. Und die Nacht darauf ist er gestorben. Und ich habe das Gefühl gehabt, er muss auf das gewartet haben.
Ja.
Und ja, das war so das gewesen. Und eben nachher dann ist meine Freundin gekommen, meine Oma, einfach so, ja, eigentlich alles Leute, die nahe gestanden sind. Mhm. Die so nach ins Nacht gegangen sind. Ja. Und eigentlich immer wieder so, ja, irgendwann im Zeitraum von 3-4 Jahren immer wieder ein Erlebnis gehabt hast. Mhm. Mhm. Zwischendurch waren noch Grosstanten und so, die habe ich nicht so gekannt. Mhm. Aber trotzdem, es hat schon ein paar gegeben. Ja.
Bist du auch schon im allerletzten Augenblick dabei gewesen?
Nein, das bin ich noch nie.
Aber einfach bei deinem Grossvater dort? So
ja, also nicht im allerletzten. Er ist nachher in der Nacht gestorben, nachdem ich bei ihm war. Im allerletzten Augenblick bin ich aber noch nie dabei gewesen. Ich weiss auch nicht. Ja, ich weiss nicht, ob ich das wie kann. Also, im Sinne von. Mal, ich glaube, ich könnte es schon. Aber ich glaube, es wäre dann nochmal ein Schritt mehr.
Ja.
Also, bei meinem Schwiegervater war es ja ähnlich. Also, wir waren bei ihm und es hat damals geheißen, der Hirntod ist noch nicht eingetreten, aber wird in den nächsten 2-2,5 Stunden kommen.
Ja.
Und eigentlich bin ich bei ihm dabei gewesen, aber durch das, dass die Maschinen gelaufen sind, hat man es nicht so wahrgenommen.
Ja.
Genau.
Das sind jetzt ganz viele verschiedene Verluste. Wie soll ich sagen, hast du gelernt, mit denen umzugehen? Oder wie gehst du mit Verlust um inzwischen?
Ja, ich glaube eben vor allem durchs Reden. Durchs Reden und was mir auch sehr hilft, ist, und das passiert irgendwie automatisch, wenn jemand geht, der mir nahe steht, es klingt noch lustig, ich fange an zu schreiben.
Ja.
Sagen das Gedicht oder bei meiner Grosseltern, also bei meiner Oma und bei meinem Opa und auch bei meinem Schwiegervater habe ich angefangen, Todesanzeige zu schreiben. Einfach so aus dem Nichts raus. Irgendwie alles, was mir jetzt hingekommen ist. Und
das klingt für mich überhaupt lustig. Das ist ein Instrument, das ich wahnsinnig...
irgendwie... ja, das hilft mir irgendwie.
Ja. Und nachher versorgst du den Text und dann ist es gut, oder?
Ja. Ja, meistens schon. Also klar hängt man dem ja noch ein bisschen nach. Also ich meine, die Leute die sind ja irgendwie immer noch bei mir. Und das ist ja das, was ich halt vielleicht daran auch Kraft danke. Für mich gehen die Menschen, der Körper geht, aber irgendetwas bleibt. Und es gibt Leute, die mir, also zum Beispiel meine Freundin, die gestorben ist, Das ist für mich eine Person gewesen, mit einem mega starken Charakter. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiss immer, was richtig ist. Und ich habe heute noch Situationen, wo ich ankomme und denke, was mache ich jetzt? Und dann frage ich mich wirklich, was hat sie in dieser Situation gemacht? Und da ist einfach das Gefühl, so, es kommt so ein Ruck von hinten und es schiebt mich in die richtige Richtung. Und ja, die einen sagen jetzt, ja, das ist... Einbildung, Spinner, was auch immer. Ja, ist es vielleicht. Aber
das wäre ja eigentlich völlig gleich.
Für mich sind die Energien nicht weg von diesen Leuten. Und das ist das, was glaube ich, so ein bisschen auch hilft, das Ganze können, ja, wie sagen wir denn, zu verarbeiten oder auf sich zu nehmen. Weil es ist ja keine Last.
Einfach weiterzuleben, damit dass die Person zwar physisch nicht mehr rum ist.
Richtig, genau.
Hast du dann auch so ein Ritual, wo du, weiss auch nicht, regelmässig
also,
denken, oder?
Ich bin nicht eine, es ist so lustig, wenn wir jetzt hier eigentlich auf dem Friedhof sitzen, ich bin nicht eine, die an die Gräber geht.
Ja.
Weil eben meine Leute sind nicht dort.
Ja.
Sie sind bei mir.
Ja.
Und was ich aber habe, ist, ich habe teilweise Tage, wo ich einfach eine Kerze brauche, wo mir ein Licht bringt. Und ich habe auch lange jetzt ein Kerzchen gehabt, das meiner Oma gehalten hat. Ich habe damals, noch bevor sie gestorben ist, von ihr so ein Laternchen geschenkt bekommen, wo man Kerzen reinstellen konnte. Und das war jetzt ganz lange bei mir gewesen. Jetzt ist es leider beim Zügeln kaputt gegangen. Und trotzdem, es ist für mich jetzt nicht ein Verlust, sondern einfach so sinnbildlich. Ja, jetzt war vielleicht Zeit gewesen, um nochmal ein Stück loszulassen. Und ab und zu braucht es einfach für mich so eine Kerze, dass ich an die Leute denken kann. Und dann teilweise ist es für die, teilweise ist es für den. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was ich glaube, immer mitnehme. Ja.
Finde ich mega schön, dass man dem auch rumgehen kann.
Ja, oder auch halt das Licht, oder? So ein bisschen die Wärme, wo dann das bringt. Ja.
Du hast es vorher ein bisschen angetönt bei der Geschichte mit deinem Schwiegervater. Und du weißt es auch als Berufsfrau, was kommt alles auf einem zu, wenn jemand gestorben ist.
Mhm. Ja, es ist nicht wenig. Es ist nicht wenig. Es geht zuerst mal darum, zu wissen, wo die Person erdbestattet werden, wo sie kremiert werden. Das ist immer so die Frage 1, wo ich als Bestattungsamtmitarbeiterin muss die Angehörigen stellen. Wissen sie, was mit dem Leichnam passiert? Mhm. Und ja, es ist noch lustig, das hat sich glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Früher hat es viel mehr Erdbestattungen gegeben. Und heutzutage gibt es viel mehr Kremationen.
Ja.
Das ist einfach so. Wieso, weiss ich aber nicht. Keine Ahnung. Aber das liest man auch überall.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja, und nachher geht es halt dann wirklich auch darum, was passiert nachher mit diesen Resten oder mit dem Leichnam, oder? Ja. Also, was gibt es für eine Art von Gräber? Und das ist halt auch das, wo man sich, ich sage jetzt mal, als lebende Person vielleicht gar nicht mehr damit befasst, oder? Ich meine, wir sind auf einem Friedhof und was gibt es überhaupt für Gräber, oder? Und will man ein Grab, das man als Angehörige kann pflegen kann, wo man wirklich ein eigenes Grab hat für die Person, wo man hingehen kann, wo man vielleicht ja auch braucht, wo dann einen schönen Stein bekommt, eine schöne Bepflanzung, wo man vielleicht selber kann bepflanzen kann. Oder sagt man auch, hey nein, ich will die Last meinen Angehörigen nicht hinterlassen, ich gehe in ein Gemeinschaftsgrab. Das gibt es ja mittlerweile auch auf jedem Friedhof. Wo man dann einfach auf einer Wiese beigesetzt wird und man ist dann, ja, es klingt ein bisschen blöd, man ist dann irgendwo. Also irgendwann weiss man eigentlich nicht mehr, wo die Urne war, oder? Genau. Es gibt auch noch Friedhöfe, die Familiengräber haben. Auch das ist eine Entscheidung, die man vor allem als Familie treffen muss, weil das sind ja dann Gräber, wo mehrere Leute rein können. Ja, und das sind so die Fragen, die ich halt den Angehörigen stellen muss in meinem Job und wo man dann schon merkt, so, hui, ja, okay. Jetzt, was machen wir jetzt?
Ja. Und das ist nur der erste Schritt, oder? Da kommt noch ganz viel mehr.
Ja, nachher. Das ist dann nur der erste Schritt. Ich meine, es geht dann eben, ja, wenn das Ganze mal durch ist mit der Beisetzung und der Abdankung, ein Todesfall ist eigentlich lange nicht abgeschlossen. Oder? Es geht nachher weiter mit Sachen wie Versicherungen, die man auflösen muss, Bankkonten. Es ist eigentlich,
was machst du mit dem ganzen Haus? Genau, richtig. Oder
genau, genau.
Eine Auflösung, oder? Wenn die letzte Person in meinem Haushalt ist.
Also eigentlich ist ein Todesfall, sage ich immer, es ist eine mega Bürde. Und es ist ein riesen Papierkram und eigentlich überhaupt nichts, das einfach schnell über die Bühne geht. Also, es klingt jetzt ein bisschen als lustiger Vergleich, aber so als Mami als Vergleich. Aber eine Geburt ist einfacher. Also, das Kind ist dann einfach da, klar muss es nachher gross ziehen, aber
schneller
genau. Und das kann sich halt dann je nachdem auch noch in die Länge ziehen, bei einem Todesfall.
Ja.
Oder?
Was ist denn deine wichtigste Aufgabe als Mitarbeiterin vom Bestattungsamt? Also so, ja, wenn ich jetzt anrufe oder irgendjemand bei dir anrufe und sagt, mein Mann ist gestorben. Was empfindest du als deine wichtigste Aufgabe denn?
Es ist halt mega unterschiedlich, oder? Also die einen Leute, die Leute sind ja mega gefasst da. Die anderen, die berühren das Telefon rein. Und irgendwie, ich glaube, meine erste Aufgabe, die ich habe, ist mal die Leute abzuholen. Und denen das Gefühl geben, dass sie gut aufgehoben sind. Und trotzdem, wir auf dem Bestattungsamt sind keine Seelsorger. Wir haben keine Ausbildung in diese Richtung. Also im Sinne von Trauerbewältigungen, oder? Und trotzdem, eben, es gibt beides. Es gibt die, die fast zusammenbrechen bei so einem Gespräch und die dort sitzen und du das Gefühl so, wow, okay, es ist jemand gestorben und man merkt dieser Person gar nicht an. Aber es gibt dann auch die, wo man merkt, es ist noch völlig nicht angekommen.
Ja. Ja, was machst du in so einem Fall? Bist du irgendwie behutsamer als...
Nein, ich glaube eben nicht. Weil ich persönlich habe das Gefühl, je mehr, dass ich, also jetzt nicht falsch verstehe, ich bin nicht irgendwie die mit der Tür ins Haus fällt, aber ich glaube, wenn ich anfange, die trauernde Rolle einzunehmen, dann ist es genau die falsche Seite.
Ja.
Weil erstens, ich habe die Person meistens oder zum Glück nicht gekannt. Ich habe keine Ahnung, wer gestorben ist. Und das andere ist, es hilft diesen Leuten in dem Moment gar nichts, wenn ich jetzt da würde sagen, oh, es tut mir so leid und ja. kommen Sie, wir reden jetzt darüber und so. Sonst ja. ich glaube, ich muss einfach wie spüren, ja, es ist noch schwierig zu erklären. Ich glaube, man spürt, wie auf welcher Ebene, dass man die Leute abholen kann. Mhm. Eben so Sachen wie Sarkasmus und wo es dann heisst, ja, wissen Sie, ja, er ist jetzt gegangen und da merkt man mal, die nehmen das voll auf. Ja. Ja. Und die, die halt wie noch so noch nicht ganz angekommen sind, auch denen muss man es irgendwie näher bringen. Und trotzdem, ja, es ist noch schwierig ja. zu erklären.
Mhm. Ja, aber ja. Es ist wie nicht deine Aufgabe, ihnen quasi klar zu machen, dass es jetzt mhm. wirklich passiert ist.
Nein, gar nicht.
Aber auch nicht irgendwie ein allfälliges Loch wirklich aufzufangen.
Nein, mhm. nein, das ist eigentlich wirklich nicht. Also, das ist ein bisschen Herdausdruck. Wir sind wirklich Amtsstelle, oder? Mhm. Also der Papierkram, blöd gesagt, sage ich mhm. Und mhm. trotzdem musst du ihnen den Raum geben.
Genau.
Also ich würde jetzt nie, ich habe es jetzt selber noch nie erlebt, aber ich würde jetzt nie einen Angehörigen, der jetzt völlig brüllen, einfach sagen, jetzt hören Sie auf. Das darf ich ja gar nicht, weil der mhm. soll das rauslassen. Und trotzdem mhm. muss ich versuchen, eigentlich meine Arbeit zu machen. Weil eben, mhm. ich bin kein Seelsorger und ich bin keine Trauerbewältigungsperson. Mhm. Für das sind ausbildete Leute mhm. da und mhm. ich habe wie das Gefühl, ich kann ihnen dann mit vielleicht auf den Weg geben, um zu sagen, schauen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, es gibt die und die Anlaufstellen. Ja. Sagen Sie das jemand, der gerne mit einem Pfarrer reden will. Oder das ist ja dann meistens noch das Gute. Oder? Bei denen, wo es eine Abdankung gibt, die haben kurz darüber Kontakt ja. mit den Pfarrpersonen. Und ja. die haben dann schon wieder ganz eine andere Ausbildung. Mhm. Oder? Mhm. Und ja, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen drinnen ist, merkt man auch, wie man die Leute, man spürt das irgendwann ein bisschen, mhm. habe ich so ein Gefühl, mhm. so ein bisschen, ja, wie man die Leute kann abholen mhm. oder wie man das gut kann bewältigen kann. Ja. Ja.
Was ist denn bis jetzt in diesem Kontext so das eindrücklichste Erlebnis gewesen, das du bis jetzt gehabt
hast? Das eindrücklichste? Also,
oder eins, wo dir einfach gerade in den Sinn kommt, aus irgendeinem Grund?
Also, eigentlich das Eindrücklichste jetzt vielleicht nicht im Sinn von eindrücklich, weil es jetzt irgendwie ein mega spezieller Todesfall war, sondern mehr der Umgang, eben, wie wir es jetzt davon kennt, die verschiedenen Sachen, oder? Wenn dir jemand anruft und sagt, mega trocken, sie, mein Vater ist gestorben. Und du ja. denkst so, okay, gut. Mhm, okay, ja, gut. Und dann nimmst du das mal auf und dann merkst du so, ja, mal, der ist schon traurig, aber halt fast traurig, oder? Ja, ja und nachher, eben, die Person wird dann kremiert, der Leichnam, und dann die Urne wird abgeholt, beziehungsweise sie sagen dann, sie wollen die Urne abholen.
Ja.
Und du läutest dieser Person an und der sagt ganz cool, ja, behaltet sie meinen Vater, nachher der Retine nicht mehr rein. Und ich dachte so, hä, okay, gut, cool. Und meine andere ist ganz gesagt, ja, gerne, sie und davon laufen dort auch nicht mehr. Und ja, und mhm. wir haben so gelacht an dem Telefon. Es ist wirklich, also, ich weiss noch, ich habe abgehängt und meine Chefin hat so gesagt, du hast es so gerade darüber geredet, dass die Uhren abgeholt werden, wie giggeln, und du giggelst es so. Und ich so, das war jetzt unlustig gewesen, weil der hat das mega gelassen, mhm. einfach gesagt, ich soll seinen Vater noch ein bisschen behalten, weil der rede ich nicht mehr rein. Und
ja.
das sind schon so Sachen, die auch schön sind. Das war
schon an einem Punkt genau. zu dem Zeitpunkt.
Richtig, genau. genau.
Wo genau. vielleicht auch ganz viel genau. vorher passiert genau. ist.
Oder? Aber eben, dann gibt es ja die anderen Sachen, wo man fragt, ja, wie dürfen wir ihre Mutter beisetzen? Und dann sagt der Tochter am Telefon, sie, pff, ganz ehrlich, ich glaube, sie hätte in eine Reihe nur noch gerade wollen, aber der gefallen tut mir jetzt nicht mehr. Die hat mich so aufgeregt die letzten 5 Jahre. Jetzt gehen wir jetzt einfach ins anonyme Grab und denkst so,
okay,
okay, gut, auch ja. das gibt es.
Ja.
Letzte Wünsche, die eigentlich nicht erfüllt werden, blöd ja. gesagt, aber ja. gut, es sind mhm. auch da, oder? Da muss man dann aufpassen. Dass ich darf nicht reinreden, weil mhm. es sind nicht meine Entscheidungen, es sind die Entscheidungen mhm. der Angehörigen. Und es klingt jetzt ein bisschen makaber, der, der nicht mehr da ist, kommt ja eigentlich eh nicht mehr mit rüber. Mhm. Also, mhm. aber es gibt auch diese Erlebnisse, es ist ja. so eine Bandbreite, die ja. man da miterlebt.
Also ja. du merkst eigentlich, wie automatisch auch wie das Verhältnis denn war zu dieser verstorbenen
Person. Das merkt Person. Man, ja. ja. Das merkt man schon.
Ja.
ja.
Das kannst du vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive sagen, als ich es bis jetzt schon gehört und auch darüber geschwätzt habe. Wieso ist es wichtig, vor dem Tod über das Sterben zu reden?
Damit eben genau so Fragen wie, was passiert nachher, geklärt sind. Mhm. Und nicht die Bürde und die Last auf den Angehörigen hängen bleiben. Mhm. Weil die haben mit der Trauer vom Verlust schon sehr viel zu tragen. Mhm. Und dann noch müssen entscheiden, was passiert, ist für die meisten viel zu viel. Mhm. Oder ja, mhm. Sie machen dann einfach etwas und sind sich vielleicht nicht mal sicher, ob es das Richtige ist.
Wie gehst du als Beamtin vor, wenn du merkst, hey, jetzt ist wirklich in dieser Familie noch nie über das geredet worden, niemand hat eine Ahnung, was die Verstorbenen, was wir jetzt machen sollen?
Ja, es
gibt... Gibst du irgendwie eine Auswahl oder hilfst du irgendwie bei der Entscheidung?
Ja, also wir haben ja meistens schon noch ein bisschen Zeit. Also im Sinne von, es ist ja nicht so, dass eine Person stirbt und die muss innerhalb von, weiss nicht wie viele Stunden, kremiert werden oder eingesaugt werden oder so. Man hat ja meistens schon noch ein bisschen Zeit und man kann dann schon auch sagen, schauen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, wir geben Ihnen die Zeit, dann müssen wir halt einfach schauen, was mit dem Leichnam passiert. Oder? Dann müssen wir halt den Leichnam zwischen aufbauen, sei das in einem Aufbahrungsraum bei uns auf dem Friedhof oder sei das, ja, wo auch immer. Aber ja, man muss ihn gleich auf eine gute, gesunde, menschliche Art eine Frist setzen, weil ewig kann man nicht warten. Ja. Oder? Der Leichnam der verwest und man muss sich irgendwann entscheiden. Und ja, man kann es schon ein bisschen versuchen zu führen, aber schlussendlich ist es einfach die Entscheidung der Angehörigen. Und ich glaube, das Schlimmste, das habe ich jetzt selber noch nie erlebt, aber ich glaube, das Schlimmste wäre wirklich, wenn sich die Angehörigen untereinander nicht einig werden, oder? Dann ist halt dann wirklich vielleicht so ein bisschen...
Meistens tut vielleicht dann einfach das Alpha-Tier.
Ja, genau. Ich würde sagen, der Anführer entscheidet dann vielleicht einfach, ja. Ja.
Redest du auch mit deinem Mann darüber? Ich habe jetzt gelernt, du redest mit deinen Eltern über das Sterben und den Tod. Du weißt von ihnen auch heute schon, was sie sich wünschen und was nicht. Wie ist das mit deinem Mann?
Ich rede mit ihm auch darüber, ja. Also, ich glaube, ich rede mehr als er. Sagen wir es so. Aber ja, also mein Umfeld weiss glaub, auch, was ich über meinen eigenen Tod denke. Mhm. Oder was ich sage, was ich gerne mal hätte.
Ja. Und das in Bezug auf Bestattung und das Ganze drumherum? Oder auch in Bezug auf was vor dem Tod soll passieren, falls du...
Ja, auch in Bezug auf dem. Ja. Also ich kann, aber das ist noch lustig, das ist jetzt gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Offenheit von meinen Eltern. Sondern ich habe schon früh immer gesagt, wenn es mal in die Situation kommen könnte, dass man noch irgendetwas von mir brauchen kann, nehmt einfach.
Ja.
Räumt mich aus, bis aufs Letzte, was ihr noch nehmen könnt. Das habe ich schon immer gesagt, ich weiss gar nicht wieso. Das ist für mich irgendwie... immer klar gsi, dass das einfach so wird sein, weil wieso soll ich einfach verbrannt werden oder bestattet werden, wenn man noch jemandem helfen kann, dann macht man das, oder? Und ja, für mich, also mein Umfeld weiss ja ganz klar, dass ich verbrannt werden dass ich kremiert werden und bezüglich der Bestattung, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Last dran, weil ich das wie selber nicht weiss, beziehungsweise wie gesagt, mir selber bedeutet der Friedhof nicht viel.
Ja.
Aber ich glaube, dort muss ich ganz ehrlich zugeben, also eigentlich, sage ich jetzt mal so spontan, tut mich in ein Gemeinschaftsgrab, dann haben wir nichts mehr zu tun mit mir. Oder haben keine Arbeit mehr mit mir.
Ja.
Aber ich glaube, es kommt auf den Zeitpunkt an, wo ich gehe. Mhm. Also wenn ich jetzt, es klingt jetzt mega makaber, aber würde ich jetzt da rauslaufen aus dem Gespräch und würde unter einen Lastwagen kommen, ich wäre nicht mehr da. Mhm. Vielleicht bräuchten dann meine Kinder ein Grab. Was könntet annehmen zum Mami, oder? Symbolisch. Ja, dann sollen sie das haben. Aber ich glaube, es kommt auf den Zeitpunkt an. Und darum bin ich wieso nicht festgelegt. Ich glaube, wenn ich könnte wünschen, eben, entweder tun wir in ein Gemeinschaftsgrab oder am allerliebsten verstreuen mich irgendwo in den Bergen. Aber am Schluss muss ich sagen, der Teil muss jetzt wirklich sagen, der muss für meine Angehörigen am Schluss stimmen. Und ja, ich kann jetzt, es klingt natürlich lustig im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, wo ich sage, redet darüber, weil die Angehörigen haben genug grosse Last. Ja, genau. Aber
man kann doch auch in so einem Gespräch genau das sagen, oder?
Genau.
Also ich zumindest habe das zum Beispiel auch so gehandhabt mit meinem Mann. Ich weiss schon, dass es immer gut ist, wenn möglichst viel schon klar ist, um genau diese Last abzunehmen. Aber genau aus dem gleichen Grund, wie du sagst, finde ich, wie für mich ist das etwas, was für die Angehörigen Mhm. Ist. Es ist nicht für mich. Mhm. Ich, ob mein Körper jetzt am Ort X oder am Ort Y ist, spielt völlig keine Rolle.
Genau, genau.
Aber vielleicht spielt es für die Angehörigen eine Rolle. Und man kann doch auch in so einem Gespräch ganz explizit sagen, bitte macht einfach das, was ihr das Gefühl habt, tut euch gut. Mhm. Und es ist mir wirklich gleich. Mhm. Ihr könnt mich auch in Güsselhüppel rühren.
Von mir aus.
Wieso? Ja. Aber das ist doch genau. auch eine Entlastung, oder? Genau. Denke ich. Ich
glaube auch. Wenn ich jetzt
das weiss von jemandem, dann kann ich wie sagen, okay, dann schaue ich, wie es mir dann geht, falls das eintrifft. Und was mir oder vielleicht vor allem auch den Kind oder wer dann auch immer involviert ist, gut tut. Und völlig ohne Verpflichtung oder Pflichtgefühl.
Ja, und vor allem auch ohne schlechtes Gewissen, wenn man es dann so macht. Voilà. Und sich hinterfragen, habe ich es richtig gemacht, oder?
Genau. Eben, man kann ja auch irgendwie so ein bisschen Last nehmen, oder?
Richtig.
Dem, dass man wirklich einfach sagt, es ist wirklich okay für mich, was immer ihr macht, oder?
Ja. Völlig, Völlig. Ja. Aber eben, ich finde einfach vor allem, darüber reden, egal in welcher Form, tut einfach gut oder sollte man einfach machen. Genau.
Ja. Gibt es etwas, wo du auch Angst hast davor, wenn du über diese Themen nachdenkst?
Also Angst in dem Sinne nicht. Ich glaube eher Respekt.
Ja.
Also mehr so der Respekt von jetzt mal den Gedanken daran, jetzt mehr zu mir selber zurückführt, wenn ich jetzt vielleicht krank werde und meine Kinder müssten zuschauen, wie ich gegangen. Aber eine Angst in dem Sinn habe ich nicht, nein. Es ist, glaube ich, wirklich mehr der Respekt davor.
Mhm.
Ja.
Also, ja, genau, so ein bisschen vielleicht ein mulmiges Gefühl beim Gedanken und gleichzeitig Zuversicht, dass man es schon irgendwie wird über die
Bühne bringen. Ja, genau. Ja, irgendwie so, ja. Weil, ja, wie eine Geburt zum Leben gehört, gehört ein Tod zum Leben. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist wirklich
Nein,
so.
Ja.
Und irgendwie würden wir den Hügel auch meistern. Aber der Respekt ist schon da. Oder eben das mulmige Gefühl. Aber eine Angst, glaube ich jetzt nicht. Ich habe auch nicht unbedingt irgendwie eine Angst, dass ich meine Kinder verlieren könnte. Oder es, man hört doch immer viel so, jetzt als Familienmutter gesagt, oh, die grösste Angst, die ich habe, ist, dass meine Kinder vor mir gehen. Mhm. Ja, klar ist das nichts, was ich mir wünsche.
Mhm.
Aber auch das, wenn es dann halt der Weg so ist oder es muss so sein. Ich glaube, auch diesen Weg würden wir meistern. Und auch diesen Weg würden wir gehen. Und ich habe nicht Angst davor. Es ist einfach ein Respekt und ein unmulmiges Gefühl und man wünscht es sich nicht. Genau. Ja.
Das finde ich eine mega schöne Einstellung. Ja. Es nimmt einem auch irgendwie einen Teil der Sorgen ein bisschen, oder? Wir machen uns ja so viele Sorgen auf Vorrat eigentlich.
Ja, ja, definitiv. Ja. Mhm. Ja.
Ja. Und auf was freust du dich, wenn du so an deinen Lebensabend denkst? Wenn wir jetzt mal bei der Hoffnung bleiben, dass dich nicht abrupt zumindest aus dem Leben rausreisst?
Ja, also ich hoffe eigentlich schon, dass ich noch lang kann da sein, auch vielleicht noch Enkel bekomme oder vielleicht sogar ja noch Urenkel, wer weiß das, oder? Aber ja, es ist noch lustig. Also ich meine, klar, es sagen immer alle, ich will einfach friedlich einschlafen.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon der Traum von allen, irgendwann nicht mehr zu verwachen. Einfach so. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, ich will nicht, um das Erleben vorher jahrelang leiden müssen.
Mhm.
Also, ja, ich weiß gar nicht. Es ist einfach, ich glaube einfach, es kommt so, wie es kommt oder wie es kommen muss.
Mhm. Ja.
Ja, ich mache mir über das, glaube ich, keine Gedanken.
Ja.
Oder will mir auch keine Gedanken machen, weil, ja, ich glaube, das Leben schreibt meine Geschichte schon zu Ende. Und es ist noch lustig, jetzt, es ist vielleicht ein bisschen ein Abschweifen, aber ich habe vor ein paar Wochen auf dem Friedhof, wo ich arbeite, mit einer Angehörigen ein Gespräch gehabt, wo ein Grab neu bepflanzt hat. Und sie hat eine schöne Aussage gemacht. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, wow, das ist ein schönes Grab, sie machen das schön. Und sie hat das Aussage gesagt, ja, schauen Sie, der Papi hat mir jahrelang geschaut, jetzt schaue ich ihm. Mhm. Und ich so, ja, gell, so ist es. Und sie so, ja, schauen Sie, die einen Bücher sind dünn und die anderen sind dicker, wenn man gehen muss. Und jedes Leben hat seine Geschichte gehabt. Und das stimmt eben schon irgendwo durch. Und wie meine wird dann, ja, das werden wir dann, werden wir nicht mehr miteinander reden, aber vielleicht erzählt dann dir das noch jemand und sonst erzählt es vielleicht sonst jemand. Genau.
Ja, ja, und vielleicht bin ich dann auch schon nicht mehr da.
Genau. Ja, wie auch immer, das wissen wir alle nicht.
Das ist so, genau. Wenn wir jetzt uns aber das Buch vorstellen, was wünschst du dir, dass dort am Schluss wirklich auch wieder drinsteht? Also wenn du jetzt so, eben bei aller Demut, die ich auch aus diesen Aussagen höre, was wäre gleich so etwas, wo du am Lebensende wie willst können sagen, das habe ich gehabt und das habe ich gelebt?
Also ich, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich habe das Leben gelebt. Mhm. Also ich habe klar, ich habe auch meine Tiefs und das gehört auch zu meinem Leben und ich habe auch meine Zeiten, wo ich sage, boah, so ein Kack. Aber ich glaube, ich bin wirklich eine Person, die das Leben lebt und die Situation einfach nimmt, wie sie kommt und wo das Beste aus den Situationen macht. Und ich hoffe, das kann ich auch vielen weitergeben oder so überbringen, dass ich eigentlich, ja, es klingt jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber eigentlich ein Mensch bin, der zufrieden und fröhlich durchs Leben geht, wo trotz dieser Schicksalsschläge eigentlich jedes Mal wieder aufgestanden ist und mit dem irgendwie gelernt hat, umzugehen. Mhm. Ja.
Und sie als Teil vom Leben akzeptiert.
Ja. Genau, ja. Richtig.
Das finde ich mega schön. Ja. Genau. Noch ganz zuletzt, wenn du Trauernde auf dem Amt verabschiedest, wenn du ihnen Ade sagst, was sagst du dann?
Ich sage ihnen eigentlich ganz normal Ade und wünsche ihnen aber einfach viel Kraft für die schwere Zeit. Und ja, dass sie trotz allem wieder lachen können. Und auch sollen lachen, weil Lachen gehört zum Leben. Und Lachen ist auch etwas, was einem Kraft gibt. Und ich glaube, die meisten, die gehen, wollen nicht, dass die Angehörigen nicht mehr lachen.
Mhm. Und ich glaube, auch wir alle wollen weiterhin lachen.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Genau, hoffentlich.
Ja. Ja. Ich danke vielmals, Jasmin. Es war ein mega schönes Gespräch. Ja, danke für deine Offenheit.
Ja, ist gern geschehen.
Tschüss! Die Jasmin Scherer hat schon als Kind gelernt. Über Sterben und Tod kann man reden. Soll man reden. Das hat mich beeindruckt, wie diese Prägung offensichtlich ihren Umgang mit dem Thema bestimmt. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie so offen an das herangeht, das gefällt mir. Und es hat mich darin bestärkt, die Offenheit mit dem Thema auch selber weiterzupflegen. Gerade auch mit meinen eigenen Kindern. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns wieder. Zwar nicht in einem Monat, aber in zwei. Das letzte Stündchen macht nämlich Sommerpause. Ende Juli erscheint darum keine Folge, die nächste kommt dann Ende August raus. Ich wünsche euch wunderbare Sommertage, voll von Leben. Und an dieser Stelle nochmal, danke vielmals, dass ihr diesem Podcast euer Ohr schenkt. Danke, dass ihr dabei seid und danke vor allem für eure Rückmeldungen. Ich freue mich enorm, wenn ich von euch höre, wie ihr über das Thema denkt und zu welchen Gedanken euch der Podcast auch schon angeregt hat. Und ich freue mich aber auch über Verbesserungsvorschläge und Kritik. Für Inputs und Feedbacks erreicht ihr mich unter podcast@ibello.ch oder via Instagram und Facebook unter «Das letzte Stündchen». Wir hören uns also Ende August wieder, dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Bis bald.